Deutschlandfunk Kultur.
Mit diesem Toastspruch kam alles ins Rollen.
Glücklich der Mann, der einen Heiden im Leben besaß und der nun noch den Leib des Verewigten besitzt.
Der Herzog von Cambridge, der Bruder des englischen Königs, hatte ihn 1820 dem Fürsten Esterhazy in Eisenstadt zugerufen. Allzu gerne hätte man Haydn, dem einst die Londoner zu Füßen gelegen hatten, für immer in England gehalten und ihn krönend mit einer vornehmen Grabstätte geehrt. Doch der in Oxford zum Doctor of Music geschlagene Vater des Streichquartetts war nach zwei längeren Aufenthalten nach Wien zurückgereist. Allerdings in einem Punkt täuschte sich der englische Gast, wie alle anderen Anwesenden auch. Joseph Haydn lag nicht in der fürstlichen Gruft in Eisenstadt begraben, sondern immer noch am Rande Wiens auf einem ganz gewöhnlichen Friedhof. Die Überführung des berühmten Leichnams nach Eisenstadt sollte eigentlich schon 1810 geschehen. Ein extra angefertigter Übersarg wartete bereits im Wiener Palais des Fürsten, was die Allgemeine Musikalische Zeitung in der Ausgabe vom 13. Juni zu der Notiz veranlasste.
Fürst Esterhazy hat bereits die Erlaubnis von der Regierung erhalten, den Leichnam seines großen Kapellmeisters aus dem hiesigen Gottesacker nach Eisenstadt in Ungarn abführen zu lassen, wo er in der ehemaligen Gruft der Franziskaner, jetzt der Ruhestätte eines Luigi Tomasini und anderer um die Esterhazische Kapelle verdienter Künstler und Künstlerinnen, beigesetzt wird. Sobald der Fürst aus Paris zurückkommt, soll der Sarg ausgegraben werden und man wird bei dieser Gelegenheit noch ein feierliches Requiem veranstalten, weil dasjenige, welches im vorigen Jahr mitten im Sturm und Drang des Krieges gehalten wurde, weder eine allgemeine Teilnahme noch die gehörige Sammlung der Gemüter gestattete. Alle Wiener, denen die Kunst etwas wert ist, wissen, was sie an ihrem Haydn verloren haben.
Offensichtlich vergaß der Fürst die Angelegenheit. Es vergingen 10 Jahre, bis er zur Tat schritt. Die Exhumierung wurde wie ein Staatsakt begangen. Esterhazy überwachte persönlich das Prozedere. Als die Gebeine zum Vorschein kamen, gab es jedoch eine böse Überraschung.
Montag am 30. Oktober 1820. Mittags 2 Uhr ließ Fürst Esterhazy Haydns Leichnam ausgraben. Da fand man selben ohne Kopf, nur die Perücke. Der Fürst, entrüstet über diese Tat, wendete sich gleich an den Polizeiminister und alle Naderer wurden in Bewegung gesetzt.
So hat es Josef Karl Rosenbaum festgehalten, einer der Hauptbeteiligten, wie sich erst viel später herausstellen sollte, in der mysteriösen Affäre um Haydns verschwundenen Kopf. Rosenbaum, der ehemalige Kanzellist des Fürsten Esterhazy, führte von 1797 bis zu seinem Tod 1829 ein geheimes Tagebuch. Schadenfreudig notierte er:
Heute ließ der Fürst Haydns Gebeine mit der Perücke, jedoch ohne Kopf, in einem eisernen Sarg nach Eisenstadt fahren.
Der Fürst konnte es nicht verhindern,
dass er überall ausgelacht wird.
In In seiner Funktion als fürstlicher Verwalter hatte Rosenbaum als junger Mann Josef Haydn kennengelernt, der 29 Jahre lang den Esterházys als Kapellmeister und Hofkomponist diente. Der alte Haydn schätzte besonders Rosenbaums junge Frau, die hübsche Opernsängerin Therese Gassmann, die über eine glockenreine Koloraturstimme verfügte. Des Öfteren sang sie in Haydns Messen und Kantaten mit. Die Heirat mit Therese hatte Rosenbaum bei den Esterházys in Misskredit gebracht. Er musste den Dienst quittieren. Doch scheint ihm das nicht geschadet zu haben. Er starb als wohlhabender Hausbesitzer. Wie wir heute wissen, hielt Rosenbaum 20 Jahre Haydns Schädel bei sich und die Polizei zum Narren. Seine Motive sind vielschichtig und lassen sich nicht endgültig klären. Geniekult, Wissenschaftsgläubigkeit, Sammlerstolz und unverblümter Rachegelüste vermischen sich da. Selbstherrlich hatte Fürst Esterházy nach der Graböffnung seine feudalen Besitzansprüche kundgegeben. Der große Josef Haydn,
das war mein Diener, der Kopf gehört mir.
Dem fürstlichen Begehren jedenfalls machte sein Ex-Diener Rosenbaum einen Strich durch die Rechnung. Aber noch ein anderes Motiv hinderte ihn daran, den Kopf zurückzugeben. Er war ein leidenschaftlicher Verehrer des Gallschen Systems des Phrenologen Franz Josef Gall, der mit seinen öffentlichen Schädeldemonstrationen damals die Welt in Atem hielt. Gall untersuchte die Schädel seiner Zeitgenossen aus wissenschaftlichem Interesse. Nach Gall ließ sich anhand der Erhebungen und Vertiefungen des Schädels Genie und Wahnsinn erkennen. Die Schädelform gebe Auskunft über die jeweiligen Geistesgaben. Je größer der Schädel, desto genialer der Kopf. Kein Lehrer, postulierte er, hätte Newton zu einem Poeten oder Milton zu einem Astronomen machen können. Keiner, so ließe sich folgern, aus Joseph Haydn einen Adam Smith. Gall verstand es, so Michael Hagner in seiner brillanten Studie über geniale Gehirne,
den Kult der Prominenz, der die Geniediskussion seit La Fata durchzog, mit großem Geschick vom Gesicht auf den Schädel zu übertragen. Das hatte Konsequenzen. Das frühe 19. Jahrhundert verfügte über eine ausgeprägte, weit verzweigte Ikonographie des Schädels, der auf diese Weise als eine geistige Landkarte in das allgemeine Bildgedächtnis eingetragen wurde.
Gall unterrichtete lange in Wien, bis ihm der zur Bigotterie neigende Kaiser Franz II. 1801 ein Lehrverbot erteilte. Darauf tourte er durch ganz Europa. In seinen Veranstaltungen sezierte er
Tier- und Menschenhirne, demonstrierte seine Organologie regelmäßig an Wachspräparaten von Gehirnen, mitgelieferten oder frisch angelieferten Totenköpfen. Er tastete die Erhebungen und Vertiefungen der Schädel ab, begutachtete die geistigen und charakterlichen Veranlagungen, die sich dort abformten.
Nicht nur Rosenbaum, Goethe, Wieland, das preußische Königspaar, die Herzogin Anna Amalia, ja ganz Europa faszinierte Galls Gehirnlesekunst. Als der Phrenologe 1828 starb,
hinterließ er eine umfangreiche Sammlung von Schädeln, Büsten und Hirnabdrücken, wobei ein Großteil die bekannten Extreme darstellte. 103 bedeutende Männer, 69 Kriminelle, 67 Geisteskranke, 35 pathologische Fälle und 25 Exoten.
Galls phrenologische Sammelleidenschaft hatte eine ansteckende Wirkung. Viele Hobbywissenschaftler sammelten auf einmal interessante Schädel. Viele seiner Anhänger hätten am liebsten die von Bach und Händel, die von Gluck, Cimarosa oder Mozart in ihr Privatkabinett gestellt. Wie Goethe zum Beispiel, der es sich nicht nehmen ließ, für einige Zeit Schillers Schädel in seinem Haus aufzubewahren. Auch Rosenbaum gehörte zu ihnen. Die Geschichte von Haydns Schädel beginnt mit den letzten Tagen des alten Komponisten, mit dem Bombardement und der Besetzung Wiens durch Napoleons Truppen am 11. Mai 1809 abends. Die schöne Habsburger Rokoko-Welt schien unter der Kanonade der französischen Artillerie endgültig unterzugehen. 1500 Kanonenschüsse wurden eine halbe Meile von Haydns Haus entfernt abgefeuert.
Schrecklich waren all die Brände zu sehen. Die arme Stadt litt sehr, weil niemand darauf vorbereitet war, niemand sich dieses Unglück dachte. Man kann vor Glasscherben nicht gehen.
Ein Kartätschenschuss ging auch in Haydns Garten nieder, wie sein Diener Elsler überliefert hat. Das Haus wäre beinahe getroffen worden.
Vom Luftdruck der Explosion sprang die Tür zum Schlafzimmer auf und alle Fenster schüttelten sich. Über dieses erschrak unser guter Papa, aber er schrie mit voller Stimme: »Kinder, fürchtet euch nicht, denn wo Haydn ist, da kann nichts geschehen.« Den ganzen Tag hindurch wurde immer von der Festung geschossen. Unser guter Papa hat sich aber mit aller Mühe etwas gefasst, aber die Nerven waren zu stark betroffen, so dass der ganze Körper sank.
Tags darauf kapitulierte Wien. Haydn machte einen deprimierten Eindruck. Er lag krank und völlig entkräftet im Bett. Um sein tägliches Morgengebet, das Kaiserlied, zu spielen,
musste er ans Klavier getragen werden. Zum letzten Mal spielte er »Gott schütze meinen Kaiser Franz« am 26. Mai 1 Uhr mittags, gleich dreimal hintereinander, mit Ausdruck und Geschmack.
Als hätte der Wind dem Feind diesen patriotischen Akt zugetragen, kam zwei Stunden später ein französischer Husar angesprengt und verlangte, hereingelassen zu werden. Die verängstigten Bewohner des wohlhabenden Hauses fürchteten, einen marodierenden Soldaten vor sich zu haben. Haydns Papagei, so wird überliefert,
schrie markerschütternd. Das Hauspersonal zitterte. Der Greis wurde aus seinem Mittagsschlaf gerissen.
Bei dem Offizier handelte es sich um einen Musikenthusiasten, der extra nach Gumpendorf vorbeigeritten kam, um den berühmten Haydn zu sehen und um ihm ein Ständchen darbringen zu können. Der Husar bat, eine Arie aus der Schöpfung vorsingen zu dürfen, mit Würde und Hoheit angetan. Haydn war glücklich und begleitete den Offizier am Klavier. Das sei Haydns letzte Freude gewesen. Drei Tage später, am Mittwoch, den 31. Mai, starb der Komponist.
Mit Wind und Hoheit angetan, mit Schönheit, Stern und Mut begabt, den Himmel aufgerichtet steht, der Mensch ein Mann.
Aufgrund der Kriegsereignisse wurde Haydns Tod in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
Nach 5 Uhr wurde Haydn in einem eichenen Sarg in die Gumpendorfer Kirche geführt, da dreimal herumgetragen, eingesegnet und in den Kirchhof vor der Hundstumorlinie geführt. Nicht ein Kapellmeister Wiens begleitete seine Leiche.
Zur Totenfeier kamen lediglich der Sohn der Schwester Haydns, ein Hufschmied, zwei Sänger der fürstlichen Kapelle, Haydns Diener und ein Totengräber. Als sich in Wien die Lage langsam normalisierte, wurde auf Veranlassung der französischen Besatzer eine Trauerfeier angesetzt. Ja, Haydn war Kult. Unter den anwesenden Gästen befand sich auch ein junger, musikbegeisterter Südfranzose, der Intendant des Domaines de l'Empereur, ein energiegeladener, aber etwas schüchterner Mann aus Grenoble, der später als Schriftsteller Weltruhm erlangte. Sein Name? Henri Bayle, alias Louis-Alexandre César Bombay, William Crocodile, besser bekannt unter seinem letzten Künstlernamen Henri Stendhal.
Hier ist vor ungefähr 8 Tagen Haydn gestorben, der Sohn eines einfachen Bauern, der zu unsterblichen Schöpfungen durch eine empfindsame Seele gelangte und durch Studien, die ihn befähigten, die ihn bewegenden Empfindungen weiterzuvermitteln. 8 Tage nach seinem Tod versammelten sich alle Musiker der Stadt in der Schottenkirche, um ihm zum Gedenken das Requiem von Mozart zu spielen. Ich war dabei und saß in Uniform auf der 2. Bank. Das Requiem erschien mir zu laut und interessierte mich nicht. Aber ich beginne, den Don Juan zu verstehen, den man auf Deutsch fast jede Woche im Theater auf der Wieden spielt.
Stendhal sah in Haydn nicht den gemütlichen Papa Haydn, zu dem man ihn später herablassend verniedlichte, sondern einen avancierten Komponisten, einen sanften Neuerer, der in den Musikzentren Europas höchstes Ansehen genoss. Haydns Musik berührte ihn so tief, dass er sich vornahm, ein Buch über ihn zu schreiben, das 1814 in Paris auch erschien. Es war sein erstes. Rosenbaums Wunsch ging also in Erfüllung. Ausgelöst hatte Stendhals Haydn-Euphorie ein eher zufälliges Hörerlebnis.
1799 lag ich fieberkrank in Wien. Ich höre in mein kleines Zimmer das Messeläuten einer nahen Kirche. Die Langeweile siegt über die Vorsicht, ich stehe auf und gehe, ein wenig tröstende Musik zu hören. Im Eintreten erkundige ich mich, es war Annentag und man sollte eine Messe von Haydn spielen, die ich nie gehört hatte. Kaum hatte sie begonnen, so war ich tief ergriffen. Schweiß brach mir aus, die Kopfschmerzen gingen vorüber. Nach 2 Stunden trat ich heiterer denn je aus der Kirche und das Fieber kam nie wieder.
Sicher hätte Stendhal seinem Haydn-Buch noch ein zusätzliches Kapitel gewidmet, hätte er mitbekommen, was sich wenige Tage nach Haydns Tod hinter den Kulissen ereignete. Ein abgetrennter Kopf spielt übrigens in Stendhals Meisterwerk Rot und Schwarz eine makabre Rolle. Vielleicht ein nachträgliches Echo auf den Vorfall, der ihm erst später zu Ohren kam. Zurück zu Julius Karl Rosenbaum, dem begeisterten Anhänger Galls, der alles in Bewegung setzte, um an Haydns Kopf zu gelangen. Er hatte mit abgetrennten Köpfen bereits eine gewisse Erfahrung. Im November 1808 hatte er sich den Kopf der Schauspielerin Elisabeth Rose besorgt.
Unser erster Gang war zu Roses Grab. Da vollendeten wir den Plan zur Ausgrabung und Abschneidung ihres Kopfes, beratschlagten uns über die Hebung so vieler Hindernisse, verabredeten mit dem Totengräber, der ein alter, verschmitzter Kerl ist und durch 25 Florin und extra Duqueur gewonnen wurde, den Donnerstag nachts zwischen 12 und 1 Uhr zum Einsteigen im Kirchhof, Ausgraben und Abschneiden des Kopfes.
Nicht viel anders. Und ebenfalls zu nächtlicher Geisterstunde ging man auch bei Haydn vor, wobei der Totengräber Jakob Demuth half. Haydn lag übrigens nur 2 Gräber weiter von der bereits enthaupteten Elisabeth Rose. Man war jetzt schon etwas abgebrühter.
Nachdem das Grab zugemacht war, sprach ich mit unserem würdigen, von Franzosen ganz ausgeplünderten Jakob Demuth, einem Österreicher, ein etwas beleibter, großer, jovialer Mann, wegen Abnahme dieses in jeder Rücksicht so verehrungswürdigen Kopfes, bestimmte alles genau, nahm die Abende auf morgen abends und die Übergabe auf Sonntag früh. Wir sprachen wegen der Anatomierung von Haydns Kopf und bestimmten, morgen bis 9 Uhr zu kommen.
Doch wie so oft gab es unerwartete Komplikationen.
Sonnabend am 3. um 8 Uhr zur Hundstumer Linie. Wir warteten auf Jakob Demuth mit dem Kopfe. Er erschien nicht, weil er in der Nacht geprügelt wurde. Von da ins Spital, um den Totenträger zu sagen, dass wir den Kopf morgen bringen.
Am nächsten Tag klappte endlich die Übergabe.
Sonntag am 4. Wir fuhren zu der Hundstumer Linie, ich stieg aus und übernahm von Jakob Demuth Josef Haydns schätzbare Reliquie. Es roch heftig. Als ich den Pack im Wagen hatte, musste ich mich übergeben. Der Gestank ergriff mich zu sehr. Wir fuhren ins Allgemeine Spital, ich blieb bei der Sezierung, der Kopf war schon ganz grün, doch noch sehr kennbar. Ewig bleibt mir der Eindruck, welchen dieser Anblick auf mich machte. Eine Stunde dauerte selbe. Das Gehirn, deren Masse groß war, roch am entsetzlichsten. Ich hielt aus.
Die Schädelpräparierung nahm fast einen Monat in Anspruch.
30. Juli 1809 suchten unseren Totenträger auf, um Haydns Kopf zu erhalten, den sie mit vieler Mühe bleichten und mazerierten.
Nun galt es, für diese Reliquie auch noch das entsprechende Gehäuse zu finden.
Sonnabend am 9. Heute brachte mir Nagel den Kasten, trapiert für Haydns Kopf, und musste für Taffet und Franzen 12 Florin bezahlen.
Der Kasten war ein kleiner, laternenartiger Schrein. Der Schädel ruhte darin auf einem weißseidenen, mit schwarzem Samt umhüllten Kissen. Das Gehäuse erinnerte an
ein römisches Grabmal. Auf dem obersten Teil ist eine Lyra. Hier verwahrte ich den Kopf auf einem Kissen von Seide und Samt drapiert.
Diese pietätvolle Art der Aufbewahrung war damals offensichtlich Mode. Ähnlich wie Haydns wurde auch Schillers Schädel konserviert.
Auf einem blausamtenen Kissen und ein gläsernes Gefäß darüber, das man abnehmen kann.
Schillers Schädel befand sich für kurze Zeit in Goethes Haus. Der Geheimrat zeigte diesen Fund jedoch nur seinen verschwiegenen Freunden.
Man kann sich wirklich an den Formen dieses Kopfes nicht satt sehen. Es ist ein unendlich ergreifender Anblick, aber doch ein sehr merkwürdiger.
Wie Goethe und seine Freunde, so empfand wahrscheinlich auch Rosenbaum bei der Betrachtung von Haydns Kranium bei sich zu Hause.
Was man lebend so groß, so teilnehmend, so in Gedanken und Empfindungen bewegt vor sich gesehen hat, das liegt nun so starr und tot wie ein steinernes Bild da.
Merkwürdig an der Geschichte ist, obwohl alle Spuren zu Jakob Rosenbaum führten, fanden die Polizeispitzel bei ihm keine Beweise. Man verhörte Rosenbaum. Er leugnete nicht, Haydns Schädel besessen zu haben, was nach damaligem Recht noch kein Straftatbestand war. Doch habe er sich seiner Frau zuliebe von seiner Totenkopfsammlung getrennt. Die Schädel liegen auf verschiedenen Friedhöfen begraben. Er könne sich nicht mehr erinnern, auf welchem Gottesacker der Haydnsche sich befände. Wir wissen heute, das war alles frei erfunden. Die Trophäe lag nicht unter der Erde, vielmehr im Bett seiner Frau unter einem Strohsack versteckt, wo sie sich vor Ankunft der Polizei verkrochen hatte und die Kranke spielte. Den Fürsten Esterhazy verstimmte die Angelegenheit mehr und mehr. Sie musste schleunigst beendigt werden. Er versuchte nun, die Beteiligten zu bestechen und versprach ihnen eine schöne Summe.
Wir lachten und sprachen von des Fürsten Schmutzerei,
notierte Rosenbaum über das fürstliche Angebot. Thank you. Rosenbaum erklärte sich jedoch bereit, den Kopf der Polizei zu übergeben. Aber nicht Heidens lieferte er, sondern den Schädel eines anderen aus seiner Sammlung. Peter, ein alter Jugendfreund, half ihm dabei.
Polizeipräsident Sieber ließ mich wegen Heidens Kopf rufen und ersuchte mich freundschaftlich, morgen ein durch Sekretär Strobel geschriebenes Protokoll zu unterschreiben, dass der Kopf, welchen Peter brachte, jener von Peter erhaltener sei, wo er glaubte, er ist Heidens Kopf.
Die anatomische Überprüfung ergab jedoch, dass der abgegebene Schädel von einem jungen Mann stammte. Rosenbaum ging jetzt vorsichtiger ans Werk und übergab der Behörde den Schädel von einem über 70 Jahre alten Subjekte, nur nicht den Heidens. In dem Glauben, endlich im Besitz des Originals zu sein, wurde im November 1820 der angebliche Schädel Heidens,
der von mutwilligen Menschen entwendet und durch die öffentliche Gerechtigkeitsverwaltung wieder zurückverschafft,
in Eisenstadt offiziell beigesetzt.
Um 9 Uhr ist in allen Kirchen mit allen Glocken geleitet worden. Der Propst und alle fürstliche dienstliche Leute, samt unser allerfürstlicher Diener, die fürstliche Garde mit ihren 9 Offiziers, die Franziskaner, die Barmherziger und unser Pfarrer waren anwesend.
So eine Aktennotiz der fürstlichen Verwaltung. Zu der Eisenstädter Grabstätte pilgerten bald die Heidenverehrer. Im September 1828, 2 Monate vor seinem Tod, suchte sie auch Franz Schubert auf. 1820 hatte er Heidens Nelson-Messe dirigiert. Nun wollte er die Grabstätte des großen Komponisten selbst sehen, an der er ziemlich lang verweilte. Wäre er auch gekommen, hätte er gewusst, dass Heidens Schädel hier gar nicht lag? Der befand sich zu jenem Zeitpunkt weiterhin in Rosenbaums Wiener Wohnung. Noch 125 Jahre sollte es dauern, bis er endlich nach Eisenstadt kam. Nach Rosenbaums Tod geriet die unschätzbare Reliquie in den Besitz seines Jugendfreundes Peter. Dieser vererbte sie seinem Hausarzt, der sie 1852 dem Anatomen Professor Rokitansky anvertraute. 1895 wurde das kostbare Fundstück der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde überlassen, die sich von Heidens Schädel nach fast 50 Jahren nur sehr ungern trennte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fand die berühmte Reliquie nach schwierigen Verhandlungen den Weg in die Gruft nach Eisenstadt.